Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit zwei vielversprechenden Premieren. Kai Voges als neuer Intendant am Schauspiel Köln hat Imagine inszeniert, ein Stück, von dem man sich ja allerhand vorstellen kann, aber definitiv vorher nicht wusste, was auf einen zukommt. Und die andere Premiere wurde in Berlin am Deutschen Theater gefeiert mit dem Broadway-Stück Der Fall McNeil. Ulrich Matthes spielt da die Hauptrolle. Und wir schauen auch auf den Fall NICAP. Das ist keine Fiktion. Die irischen Rapper standen wegen Terrorverdachts vor Gericht, nachdem sie eine Hisbollah-Flagge hochgehalten hatten. Jetzt wurde das Verfahren erstmal eingestellt. Ein Fall, der einmal mehr die politische Nervosität dieser Zeit im Kultur- und Popbetrieb spiegelt. Das alles in den nächsten 55 Minuten hier bei Fazit. Wenn Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig ablaufen, dann ist man vielleicht in einem Science-Fiction oder vielleicht auch einfach im letzten Lebensabschnitt angekommen. Die Vergangenheit reflektierend, die Gegenwart aushaltend und irgendwie auch die Zukunft vor Augen. So geht es dem Protagonisten im Fall McNeil, gespielt von Ulrich Matthes am Deutschen Theater, berühmter schlecht gelaunter Schriftsteller, der am Ende seines Lebens von der Vergangenheit eingeholt wird und eben auch konfrontiert wird mit der Frage der Ersetzbarkeit. Stichwort künstliche Intelligenz. Der Fall McNeil von Ayad Akta ist ein Stück der Stunde und erobert zurzeit die deutschsprachigen Bühnen. Barbara Behrendt kommt gerade aus der Premiere am Deutschen Theater. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Barbara, ist es eher ein Stück über diesen Stinkstiefel McNeil oder ein Stück, das sich mit dem literarischen Schreiben und so technischen Neuerungen, so etwas wie Originalität beschäftigt?
Es ist schon beides. Es geht schon viel um KI, um künstliche Intelligenz, aber man merkt, dass der Regisseur András Dömötör jetzt weniger an diesem KI-Thema interessiert ist, sondern die Geschichte vom Abstieg dieses doch sehr narzisstischen Künstlers erzählen will, dessen Zeit eigentlich vorüber ist. Aber natürlich steckt in seiner Figur eben auch die Frage, was ist Kunst? Ist es Kunst, wenn man wie dieser Jacob McNeil die intimsten Geschichten seiner engsten Mitmenschen dann für die Literatur benutzt? Oder ist das Plünderung, wie ihm dann immer vorgeworfen wird? Und die Frage des Abends ist, ist McNeil nicht eigentlich genauso skrupellos wie die KI? Also er hat immerhin seine Frau damals für ihr erstes Romanmanuskript so fertig gemacht, dass sie das nicht veröffentlicht hat und sich am Ende umgebracht hat. Und dann nimmt er dieses Skript, veröffentlicht es unter seinem Namen und landet einen Erfolg. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist aber, das ist ein Mann, der über den Tod schreiben will. Und die KI, die er jetzt auch selber benutzen will für seine Literatur, lässt das gar nicht zu, weil die KI nämlich trainiert ist, kein selbstverletzendes Verhalten zu unterstützen. Also sie kann sich gar nicht produktiv mit dem Tod auseinandersetzen. Das kann eben dann nur die Kunst, die Menschen erschaffen. Und wird sich die Menschheit dann überhaupt noch mit dem Tod befassen, wenn nur noch Netflix-Serien von KI geschrieben werden? Das ist so die Frage. Und Jacob McNeil gewinnt aber in diesem Stück ja dann irgendwann den Literaturnobelpreis, ist auf dem Zenit seines Schaffens und in seiner Rede kritisiert er dann gerade diese literarischen Produkte, die die KI hervorbringt.
Shakespeare schrieb ein Stück namens König Lear, welches 70% seiner Wörter mit einem älteren Stück namens König Lear mit EI gemeinsam hat, das vermutlich in Shakespeares System hochgeladen wurde, als er als junger Mann darin gespielt hat. Der originale Lear mit EI ist nicht ein Millionstel so gut wie das Remake, das Shakespeare daraus machte. Die Transformation von einer fünfklassigen Ansammlung von Wörtern in das größte Stück, das je geschrieben wurde. Füttern Sie die Originalversion von Lear mit EI in jedes dieser tollen KI-Sprachmodelle und lassen Sie es 100-mal durchlaufen, Sie kommen nie, auch nur in die Nähe der Wortfolge, die dem Schwan von Avon, William Shakespeare, eingefallen ist.
Ja, wieder was gelernt. Aber er selbst, obwohl er hier die KI so vehement kritisiert, nutzt sie eben selber für seine Literatur. Aber das darf natürlich keiner erfahren, dass er diesen Literaturnobelpreis natürlich eigentlich nicht verdient hat.
Aber da sind doch schon eine Menge gute Gedanken, die einem da so mit auf den Weg gegeben werden. Ne?
Ja, das schon.
Hört sich so an. In der Hauptrolle Ulrich Matthes, was holt er aus dieser Figur McNeil raus?
Er ist schon sehr sympathisch, stinkstiefelig, muss man sagen. Das Stück steigt ja mit vielen Pointen ein. Und zuerst ist dieser McNeil so ein sarkastisches Raubein mit dem Herzen am rechten Fleck, meint man zumindest. Und Ulrich Matthes gibt ihn schon sehr nahbar, also mit viel Liebe für diesen Typen, der so kurz vorm Leberversagen steht, der sich zu Tode säuft und der nicht mehr viel hat im Leben, außer dem Schreiben. Für meinen Geschmack legt er den fast ein bisschen zu sympathisch an, zu liebenswert, sodass das Publikum doch vieles von diesem frauenfeindlichen Altherrenzeug, was er da so ablässt, dann doch so ein bisschen milde weglächeln kann. Sitzt ja auch viel älteres, weißes, männliches Publikum im Zuschauerraum. Und wie wehleidig und auch amoralisch er ist, da braucht man schon eine ganze Weile, bis man da überhaupt erstmal drauf stößt. Aber das ist eben auch Ulrich Matthes Art, seine Figuren zu Identifikationsfiguren zu machen, das Gute in ihnen zu vergessen. Man darf eben nicht vergessen, dass dieser Jacob McNeil auch ein todkranker Mann ist, der sich eigentlich das Leben nehmen will. Und gezeigt wird er immer in so Zweierdialogen. Und vor allem Anja Schneider und seine Agentin und sein Sohn André Schenadi, die bieten ihm auch immer mal wieder Paroli. Die anderen Figuren sind eher so Stichwortgeberinnen, aber das liegt tatsächlich auch am Stück.
Mhm. So, und wie spiegelt sich das zum Beispiel im Bühnenbild wieder?
Also, das Interessante ist ja, dass der Autor Ayat Akhtar selber ganz genaue Regieanweisungen da reingeschrieben hat. Da soll über Projektionen direkt gezeigt werden, was Jacob McNeil in ChatGPT eingibt und was das dann ausspuckt oder wie sich im Video Gesichter morphen mit Deepfake. Er wünscht sich da so eine visuelle Darstellung mit Realität und Digitalität. Und Andra Stümmeteur spielt ja auch immer auf der Bühne mit solchen Dingen. Das hat er auch bei Das Dinner gezeigt. Das ist auch ein Well-Made Play mit Ulrich Matthes am DT. Und hier hält er sich natürlich dann erstmal an diese digitalen Regieanweisungen, bleibt aber, finde ich, doch sehr brav damit. Also man hätte sich schon noch viel mehr Experimentelles beim Thema KI dann auch vorstellen können. Und die Bühne ist so eine ziemlich sterile, weiße Drehbühne mit Neonröhren, wo dann einzelne Zimmer wie so Puppenstuben reingestellt werden und wo sich hier und da, das ist dann aber wirklich auch das Höchste der Kunst, mal so ein echtes Regal als eine digitale Projektion herausstellt und irgendwann wackeln dann auch mal die digitalen Wände, aber es hält sich doch sehr in Grenzen.
Alles in allem ein sehenswerter Abend oder vielleicht doch zu wenig gewagt?
Ich finde es ein bisschen zu wenig gewagt tatsächlich. Mir ist es ein bisschen zu harmlos, zu sehr auch am Reißbrett verhandelt, aber das ist tatsächlich auch kein Wunder, weil der Witz ist ja, dass Ayat Akhtar das Stück selber mit Hilfe der KI geschrieben hat. Er hat die KI 2 Jahre gefüttert, bis sie ihm dann dieses Stück ausgespuckt hat. Und das muss man eigentlich, finde ich, auf der Bühne aufgreifen, weil man ja das Stück auch viel mehr als so ein Experiment damit sehen kann, was es ist. Und dieses Experiment hat eben halt auch Schwächen. Zum Beispiel kommt, wie in so einer überfrachteten Serie, dann hier so ein dramatischer Plot-Twist und ein überzogener Höhepunkt nach dem anderen, der so von dem man dann plötzlich erfährt, dass er von seiner Mutter missbraucht wurde und andere Dinge. Und da merken wir dann eben auch, naja, muss man jetzt eigentlich Ayat Akhtar vorhalten, dass dieses Stück so am Reißbrett entstanden ist oder der KI? Und lässt es jetzt eigentlich hoffen, dass dieses KI-Stück so viele Schwächen hat oder zeigt es uns nur diese Reißbrettliteratur der Zukunft? Und dass er uns damit konfrontiert, das finde ich eigentlich das Spannende. Und diese ganzen Ebenen, die sehe ich aber auf der Bühne leider nicht.
Unsere Kritikerin Barbara Behrendt über Der Fall McNeil am Deutschen Theater, ein Stück über das Schreiben, das Älterwerden und die künstliche Intelligenz mit Ulrich Matthes in der Hauptrolle. Nächste Vorstellung, die ist am Samstag und ich sage danke, Barbara.
Gerne.
Jahr für Jahr wählt das Opernmagazin Opernwelt seine Opernfavoriten des Jahres. Die 39 Kritiker und Kritikerinnen entscheiden über die Besten, sei es im Bereich Regie, Chor, Orchester oder Dirigent oder eben bestes Opernhaus. So wurde Tobias Kratzer als bester Regisseur des Jahres geehrt, insbesondere wegen seiner Rheingold-Inszenierung an der Bayerischen Staatsoper. Und bestes Opernhaus ist das in Zürich. Dort hat die Intendanz gerade gewechselt. Die Ehre fällt dem geschiedenen Intendanten Andreas Homoki zu. Am Telefon heute Nachmittag war der neue Intendant Matthias Schulz und vorher Intendant an der Berliner Staatsoper unter den Linden. Guten Abend.
Guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass das für das ganze Haus und dass das so geklappt hat und für das vorherige Team. Und viele von denen sind ja weiterhin hier und machen hier tolle Arbeit. Und es gibt unglaublich viel Rückenwind auch für meine Zeit hier.
Abwechslungsreicher Spielplan, dramaturgisch plausibel und innovativ, eindrückliche Regiehandschriften, das sind so ein paar Stichworte, die aus dem Urteil der Opernwelt hervorgehen. Was haben Sie denn, Herr Schulz, besonders am Zürcher Opernhaus geschätzt, bevor Sie dort selbst Intendant wurden?
Grundsätzlich ist es ja einfach ein Haus, was unglaublich viel Neues macht. Ja, werden dieses Jahr zum Beispiel 10 Premieren haben. Letztes Jahr waren es 9 Premieren im Opernbereich. Dann gibt es 3 Ballettpremieren dazu. Viele Konzerte, viel Education-Programm und so weiter. Und für einen Programmmacher ist es einfach toll, weil man kann sozusagen das Zentrum des Repertoires neu beleuchten, kann aber eben auch Entlegenes, selten Gespieltes, Besonderes machen. Und das macht es einfach zu einem besonderen Ort.
Ja, und woran liegt das? Liegt es daran, dass Sie finanziell einfach mega gut ausgestattet sind, oder liegt es am Publikum, was bereitwillig alles nimmt, was ihm vorgesetzt wird?
Ja, es ist ein sehr neugieriges Publikum, das muss man sagen. Gleichzeitig ja, aber auch damit die finanzielle Ausstattung so da ist, muss man sich auch sehr stark anstrengen. Ja, es braucht auch viele Drittmittel, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Das ist ja ein Saal mit 1100 Sitzplätzen, der nicht riesig ist, der aber dann umgekehrt so ein ganz direktes, sehr unmittelbares Opernerlebnis ermöglicht. Ja, man sieht die Gesichter, man spürt die Stimmen, man spürt das Orchester, man ist nah dran, es gibt keine Distanz. Aber das macht es trotzdem auch ökonomisch herausfordernd, und dafür gibt es immer wieder viel zu tun.
Wir haben ja jetzt gerade schon über die Premieren gesprochen. 10 pro Jahr, haben Sie gesagt. Irgendwo habe ich auch gelesen, 13 pro Jahr im Vergleich. Mit Ballett. Die Staatsoper in Berlin, die lieferte gerade mal, also im Vergleich 5, das ist halb so viel. War das auch ein Grund, der Sie zum Wechsel bewegt hat? Sie waren ja in Berlin auch sehr erfolgreich.
Ja, in Berlin, das war eine ganz wunderbare Zeit auch, und haben da auch viel gemacht und vom Barock bis zeitgenössischem das Repertoire ausgelotet. Das kann ich jetzt hier eben noch mit mehr Titeln machen, das stimmt. Und hier gehört das Ballett auch nochmal ganz zum Verantwortungsbereich dazu, eine Herausforderung, die ich da gerne annehme. Und so ein Wechsel hat dann immer mehrere Gründe, aber es war eine tolle Gelegenheit. In Berlin war ich ja dann 8 mit Vorbereitung, 9 und das war einfach so ein Moment, jetzt mit 40 da einfach nochmal so eine neue Herausforderung anzunehmen.
Und Ihre Kündigung, die kam ja auch, bevor der Sparhammer in Berlin fiel. Also jetzt können Sie froh sein, dass Sie weg sind.
Ja, es gibt durchaus immer wieder Glückwünsche, dass ich den richtigen Moment gesucht habe, aber ich hoffe natürlich auch, dass in Berlin das da bestens weitergeht und dass da auch noch Dinge passieren, dass man auch dort wahrnimmt, wie wichtig solche kulturellen Ankerpunkte sind und wie sehr es das braucht, und fiebere deswegen auch immer wieder mit.
Welche Rolle spielt denn Opulenz? Also Sie haben ja letzte Woche, wir haben hier bei Fazit auch darüber berichtet, den Rosenkavalier als Saisoneröffnung gefeiert, und dann war das Opernhaus 24 Stunden auf. Verlangt dieses Zürcher Publikum auch danach?
Ach, das Zürcher Publikum verlangt ja nach Vielfalt, das muss man schon sagen. Ich meine, wir haben den Rosenkavalier eröffnet, tatsächlich in dem Fall sehr, sehr opulent, mit einem Farbkonzept, also wirklich mit, auch was die Kostüme betrifft, extrem ausladend. Ich meine, das ganze Stück ist in jede Richtung ausladend, legt aber auch die ganze emotionale Kraft der Oper frei, und ich glaube, das war wirklich ein Fest. Und das war jetzt mal zu Beginn so, aber Sie werden in einem weiteren Verlauf der Spielzeiten ja verschiedenste sehen. Es gibt auch von Paul Hindemith Cardillac, was 100 Jahre nach der Uraufführung hier bei uns gezeigt wird. Paul Hindemith, der so eine wichtige Beziehung zu Zürich hat. Wir haben ein neues Barockfestival, wo Silla Iclo, Küss von Jean-Marie Leclerc gezeigt wird. Ein absolutes Meisterwerk, aber sehr unbekannt. Natürlich kommt dann auch Forza und Tannhäuser und Hänsel und Gretel. Also es gibt so eine breite Mischung, und das ist aber auch das, was das Zürcher Publikum verlangt. Ja, es gibt da ein sehr neugieriges Publikum, die aber wirklich verschiedenste Richtungen herausgefordert werden wollen.
Ja, und diese Oper ist 90% ausgelastet. Wie macht man das denn? Oder an welchen Hebeln müssen Sie ziehen, dass das auch so bleibt?
Wir müssen einfach ein gutes Programm machen, tolle Konstellationen haben, schauen, dass wirklich die ganze unmittelbare Kraft dieser Oper spürbar wird. Und ich glaube, man sieht ja, ich meine, es gibt immer die richtige Mischung zu finden, ja, dass man sehr bekannte Titel mit tollen Sängerinnen und Sängern genauso kommen wie eben ja sehr unbekannteres zeitgenössisches Auftragswerke, Barockes, also dass da einfach auch mit tollen Sängerinnen und Sängern, aber dass da einfach so die richtige Mischung gefunden wird und da einfach vielfältig zu sein, ohne beliebig zu sein, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Jetzt können Sie uns vielleicht noch mal bei einer Einordnung helfen. Also Oper ist ja, ich sage jetzt einfach mal, schon eher eine elitäre Veranstaltung, aber die Zürcher Ticketpreise, die gehen ja teilweise bis über 300 Franken. Kann man sich das einfach leisten in der Schweiz oder anders gefragt, wer kann es sich leisten?
Am Ende natürlich muss man schon sagen, Oper ist eine Veranstaltung, wo bis zu 300 an einem Abend beteiligt sind. Ja, und es hat alles so seine Perspektive. Und es ist eine extrem aufwendige Kunstform, aber sehr, sehr wichtig, dass es sie gibt. Es ist unsere Aufgabe, das so zugänglich wie nur irgendwie möglich zu machen. 50% unserer Tickets sind hier unter 150 Schweizer Franken. Und wenn man da so ein bisschen neugierig ist von den Stücken her, wenn man da auch unter 26 Jahre ist, ist auch zum Beispiel der Preis kein Grund, nicht hinzugehen. Es gibt hier 20 Volksvorstellungen im Jahr, wo uns wirklich ein Sponsor hilft, dass man 20 Vorstellungen, das ist relativ viel, für sehr günstige Preise anbieten kann. Und diese Dinge versuchen wir noch weiter zu verbessern. Es wird hier zum Beispiel Oper für alle geben auf dem Sechserleuten Platz. Das ist ein Format, das schon da war, wo immer eine Opernübertragung wird, aber das werde ich auf 3 Tage erweitern. Es wird zusätzlich auch eine Ballettübertragung geben und ein Live-Konzert auf dem Platz, also auf 3 Tage erweitert.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und alles Gute für die Saison.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja.
Bei den Theatern ist der September ja immer wichtiger Auftaktmonat. Die ersten Premieren, möglicherweise auch nach einem Intendantenwechsel, wollen ein Zeichen setzen. Und Kai Voges, der seine Intendanz am Schauspiel Köln beginnt, macht das ganz passend mit einer Performance, die Imagine heißt, frei nach dem Song von John Lennon und Yoko Ono. Ja, eine Hymne der Friedensbewegung natürlich und hier natürlich nicht im Original, was wir da hören. Auch der Ankündigungstext dieses Stücks Imagine ist verheißungsvoll. Stell dir vor, die Welt wäre ein Dorf und stell dir vor, dort herrschte Frieden. Und dann fragt man sich natürlich, was passiert dann? Stefan Keim war für Fazit bei der Premiere. Stefan, das kann doch gar nicht so friedlich bleiben. Da muss doch etwas passieren, sonst geht man doch nicht ins Theater.
Wenn wir diesen Song hören, dann ist auch eine Menge passiert. Das ist so das allerletzte Pflänzchen Hoffnung, gesungen von wenigen Überlebenden, während die meisten tot auf der Bühne liegen. Also dieses Dorf, das auf der Bühne dann auch wahrhaftig aufgebaut ist, ein grandioses Bühnenbild von Pia Maria Mackert, das ist am Anfang auch nicht glücklich. Das ist so ein Abbild unserer heutigen Gesellschaft. Viele einsame Menschen, wenn mal zwei zusammen erwachen, dann gibt der eine dem anderen Geld dafür, dass er die Nacht mit einem verbracht hat. Also es ist erst einmal Einsamkeit und Kapitalismus und dann sehen wir immer mehr Verrohung, immer mehr Gewalt, bis am Schluss die Welt untergeht, es noch eine Art Rave gibt, wo die Körper zucken, bis sie nicht mehr zucken und am Schluss liegen sie eben da und Imagine ertönt und vielleicht gibt es irgendwo noch ein bisschen Hoffnung, aber wirklich nur ein bisschen.
Das hört sich sehr, sehr düster und schwer an. Ist es ein typischer Kai Voges-Abend?
Ja, in vieler Hinsicht. Also Kai Voges hat ja eine Menge eingebaut, was er in früheren Inszenierungen schon mal gemacht und entwickelt hat. Zum Beispiel ist dieses Bühnenbild von beiden Seiten, also auch von der dem Publikum abgewandten, gestaltet und bespielt. Und es fahren 2 Kameraroboter die ganze Zeit auf Schienen drumherum. Das habe ich zum ersten Mal in Dortmund vor einigen Jahren in seiner Inszenierung von Das Fest gesehen. Und das fordert gefordert vom Ensemble, gewaltige Leistungen, denn es muss ja alles genau choreografiert sein. Die müssen sich in dem, was sie spielen, an der Kamera orientieren und immer genau in der Sekunde an der richtigen Position sein, wenn diese Kamera gerade vorbeigefahren kommt. Und es ist, wie das auch in Kai Voges großen Inszenierungen wie die Borderline-Prozession vielleicht seiner berühmtesten und auch in einigen anderen ist, es sind so kleine Geschichten ineinander verwoben. Die Personen werden überhaupt nicht auserzählt, sondern man sieht da die unterschiedlichsten Leute und was mit ihnen passiert. Erst mit vielen Wiederholungen, dann stirbt zum Beispiel ein älterer Mann, gespielt von Uwe Schmieder, auf der Straße vor der Kirche und erst einmal bleibt er da einfach liegen und dann wird er ausgeplündert. Die ziehen ihm die Hose aus, also wie so, wenn eine Hungersnot herrscht, wird alles von ihm weggerissen. Später erlebt er eine Art Wiederauferstehung und plötzlich wird er in der Kirche als eine Art Jesus angebetet und man merkt, dass diese Menschen alle verzweifelt irgendetwas glauben wollen und wenn es der größte Quatsch ist, plötzlich entsteht da so eine Art Sekte. Also alles das wird an diesem Abend mit einem großen technischen Aufwand erzählt und was mich ästhetisch wirklich begeistert hat, ist, dass wenn man so auf die Bühne schaut, sieht man völlig andere Farben als im Video. Es sind zwei große Leinwände, Projektionsflächen oben über dem Bühnenbild. Und wenn man dorthin schaut, sieht man das Gleiche, was unten passiert, aber mit künstlichen, viel satteren Farben, so wie in einem David Lynch-Film.
Kai Voges, der ist doch auch ein sehr politischer Theatermacher, hat ja auch eigentlich noch vor der Spielzeiteröffnung einen Rechercheabend über die AfD vorgestellt. Ist dieses Stück Imagine von heute Abend die Premiere? Ist das politisch oder ist es dann doch eher so ein Appell an den Einzelnen?
Es ist schon eine politische Gesellschaftsbeschreibung, aber eben nicht so ins Detail gehend, weil eben auch auf Wort verzichtet worden ist. Also ein bisschen im Hintergrund steht das Stück Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten von Peter Handke. Das ist ein Stück, das nur aus Regieanweisungen besteht, das das Leben in einem Dorf beschreibt, das sehr unterschiedlich inszeniert werden kann. Ich habe damals die Uraufführung in Wien am Burgtheater von Klaus Peimann gesehen. Das war heiter, das war Licht, das war mediterran und das ist jetzt sozusagen so eine zeitgenössische Antwort, eben eine vereiste Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der man kaum zueinander findet, wo Gewalt herrscht und immer rabiater wird. Und das Einzige an Wort, das wird gesungen, zum Beispiel in einem Song von Leonard Cohen.
Du bei Fire, du bei Water, du in the sunshine, du in the nighttime.
Dieser Song, der basiert auf einem jüdischen Gebet. Und das ist natürlich so eine Geschichte, die Musik ist auch etwas sehr Beklemmendes. Tommy Finke hat da die unterschiedlichsten Popsongs kollagiert und auch selbst einige selber komponiert.
Eigentlich gibt man zu so einem Intendanzstart ja auch dem neuen Ensemble eine Plattform. Da kann man sich jetzt fragen, ob die SchauspielerInnen sich an so einem Abend überhaupt profilieren können, wenn man ihnen quasi die Stimme, die Sprache abschneidet und sie eigentlich nur dadurch Hervorragendes leisten, dass sie sich genau zum richtigen Zeitpunkt vor die Kamera stellen, ne?
Das ist schon eine Ensembleleistung. Das Ensemble hat übrigens, die sind als Co-Autor auch aufgeführt, neben Dramaturg Alexander Kerlin und Kai Voges selbst, weil sie diese Rollen auch wirklich selbst entwickelt haben. Aber natürlich, es ist so, es ist ein Ineinander. Ich habe schon eine große Bewunderung vor allen Dingen auch technischer Natur, wie die es schaffen, diese vielen Vorgaben umzusetzen und gleichzeitig die Rollen zum Leben zu bringen. Das schaffen sie durchaus. Profilieren müssen sie sich natürlich dann in anderen Stücken, wenn sie auch etwas größere Rollen spielen können. Und da kommen wir auch zu einem kleinen Kritikpunkt. Es ist ein ohne Frage hervorragender Abend auf einem sehr guten ästhetischen Niveau. Aber ich habe ja vorhin schon mal die Borderline-Prozession erwähnt. Nun soll man ja Regisseure nicht mit ihren genialen Würfen ständig konfrontieren. Aber da waren die Figuren, da waren die auch großenteils stumm erzählten Geschichten doch noch griffiger und emotionaler. Also diese Momente, wo es mich so richtig packte und durchschüttelte und hineingezogen hat, die hat es jetzt heute Abend nicht so gegeben. Aber es ist immer noch ein Theater, heute Abend, den ich mit großem, ja, Vergnügen kann man da gerade nicht sagen, mit großem Entsetzen und mit großer Bewunderung gesehen habe.
Ja, und ich nehme als positive Botschaft mal mit, dass man dieser untergehenden Welt der Vereinsamung dann einfach eine besondere Ensembleleistung entgegensetzt.
Das ist der Hoffnungsschimmer. Genau das ist der Hoffnungsschimmer und das kulminiert am Schluss in dem sehr brüchig von Anke Zillig, wir haben es vorhin gehört, gesungenen Song Imagine von John Lennon.
Stefan Keim über Imagine, die erste Premiere am Schauspiel Köln unter dem neuen Intendanten Kai Voges. Nächste Vorstellung ist übermorgen am 28. September. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Streit um die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest im kommenden Jahr geht in die nächste Runde. Nun will der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion EBU, seine Mitglieder ab November darüber online abstimmen lassen. Das teilte heute die EBU mit. ESC-Experte Jan Feddersen sieht den ESC durch diese Abstimmung als großes Kulturereignis beschädigt. Er sagte heute im Deutschlandfunk Kultur,
dass ein Land, das immerhin ein islamistisches Massaker zu verdauen hatte und sich dagegen militärisch und ganz bestimmt übertrieben militärisch auch wehrt, jetzt plötzlich ausgeschlossen werden soll, da kann man nur sagen, man nimmt Israel offenbar diesen 7. Oktober übel. Ich selber kann nur irgendwie sagen, dass ich eine Entscheidung gegen Israel, das als ein Bruch gegen alle Eurovisionsmoralen und Gesetze und Traditionen empfinden würde.
Länder wie Spanien, Irland und die Niederlande hatten angekündigt, den Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in Wien zu boykottieren, falls Israel daran teilnehme. Kritik an den Ausschlussplänen gibt es unter anderem von Kulturstaatsminister Weimer. Der Musikwettbewerb sei ein Fest der Vielfalt, kein Ort der Ausgrenzung, sagte er dem Tagesspiegel. Auch die ARD, verantwortlich für die ESC-Ausstrahlung in Deutschland, betont den verbindenden Charakter des Wettbewerbs. Ein Bundesrichter in den USA hat einen Vergleich in Höhe von umgerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und Autoren genehmigt. Die Autoren hatten das Unternehmen verklagt, weil es rund 500.000 Bücher und andere Texte genutzt hatte, um seinen KI-Chatbot Claude zu trainieren. Im Rahmen des Vergleichs erhalten Autoren und Verlage nun etwa 3.000 Dollar für jedes der von der Vereinbarung betroffenen Bücher. Der Deal gilt jedoch nicht für zukünftige Werke. Der Verband der US-Verleger bezeichnete die Einigung als einen wichtigen Schritt, um KI-Entwickler zur Verantwortung zu ziehen. Im mecklenburgischen Klütz ist der Bürgermeister zurückgetreten. Jürgen Mevius von der Unabhängigen Wählergemeinschaft zieht damit Konsequenzen aus der Debatte um den Publizisten Michel Friedmann, wie die Ostsee-Zeitung berichtet. Friedmann sollte im kommenden Jahr im Literaturhaus von Klütz eine Demokratielesung halten, wurde aber ausgeladen. Literaturhausleiter Hinz hatte erklärt, Bürgermeister Mevius habe Sorge vor rechten Störern oder Hamas-Sympathisanten gehabt. Mevius widersprach dieser Darstellung und nannte stattdessen finanzielle Gründe. Friedmann kommentierte das im NDR als peinliche Heuchelei. Die Ausladung hatte viel Kritik hervorgerufen, auch vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein. Er sprach von einem gefährlichen Einknicken vor Demokratiefeinden. Bürgermeister Mevius äußerte sich in einem Statement an die Ostsee-Zeitung zu den Gründen seines Rücktritts. Demzufolge fühlt Mevius sich unfair behandelt und sieht eine Verleumdungskampagne gegen mich und die Stadtverwaltung, ja sogar gegen die ganze Region.
Good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose. Two blues and a paint that's out. I never you man, never smells a trade fuck. Coach K tat chat to me, yeah, young style for doggers and there you pay. Got that, even weed in my hat. Go back to Dublin if you want the rapping itched. I'm gonna say this once, you's gonna stay, just don't be constant. Do it when I learn like silly old times, just take these jokes. I'ma go for a dance.
Get Your Brits Out von Kneecap. Das Trio aus Belfast rappt auf Englisch und Irisch über Drogen, das Leben der Arbeiterklasse und die Wiedervereinigung Irlands und ist bekannt für seine provokativen Auftritte. In letzter Zeit aber hat es vor allem mit seiner Kritik an der israelischen Kriegsführung und seiner pro-palästinensischen Haltung von sich reden gemacht. Gegen den Leadsänger Mo Cara wurde im Mai in Großbritannien sogar ein Terrorverfahren eingeleitet, weil er bei einem Konzert in London eine Hisbollah-Flagge geschwenkt haben soll, was er stets zurückwies. Im Zuge dessen wurden dann mehrere Auftritte abgesagt, auch Konzerte in Deutschland, in Ungarn und Kanada wurden die Auftritte sogar generell verboten. Und jetzt hat ein Londoner Gericht die Anklage zurückgewiesen wegen eines Formfehlers. Franziska Hoppen in London, was genau ist denn da bei diesem Verfahren jetzt schiefgegangen?
Ja, wie du schon gesagt hast, es handelt sich um einen Formfehler und zwar hat die Zustimmung sowohl des Leiters der Staatsanwaltschaft als auch des Generalstaatsanwalts zu dieser Klage nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von 6 Monaten vorgelegen. Und ohne diese Zustimmungen hat das Gericht also schlicht keine Zuständigkeit, über diese Anklage zu entscheiden. Also der Richter hat da nicht inhaltlich über den Fall entschieden, sondern weil die Fristen nicht korrekt eingehalten worden sind, konnte das Verfahren nicht rechtmäßig eingeleitet werden.
Im Raum stand eben dieser Terrorismusvorwurf wegen der Hisbollah-Fahne. War das denn verhältnismäßig?
Ja, da kommt es natürlich drauf an, wen man fragt. Also die Polizei sagt, O'Hanna, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, der habe diese Flagge auf eine Art und Weise gezeigt, dass es einen berechtigten Verdacht gäbe, er unterstütze die Hisbollah. Und O'Hanna sagt, aber das ist alles aus dem Kontext gerissen. Er unterstütze die natürlich nicht. Und ich will vielleicht nochmal auf den Kontext dieser Klage eingehen, den es dazu gab. Denn diese Band hat ja immer wieder provoziert. Es gab auch in den Wochen vor diesem Konzert schon Kritik an der Band, weil sie da bei einem Konzert ab Hamas, ab Hisbollah gerufen haben sollen. Auch die Hamas gilt in Großbritannien als Terrororganisation. Und zum Beispiel im Jahr 2023, da haben sie mal bei einem Konzert gerufen, Only a dead Tory is a good Tory. Also nur ein toter Konservativer ist ein guter Konservativer. Das kam hier in Großbritannien gar nicht gut an, weil es hier schon politische Morde von Abgeordneten gegeben hat. Und entsprechend hält sich hier das Verständnis für diese Band bei manchen in Grenzen.
Ja, sie hat ja die Band stets behauptet, man wolle sie mit diesem Vorwurf bloß zum Schweigen bringen. Das heißt, da spricht jetzt eigentlich nicht so viel dafür.
Die Band hat immer von einer koordinierten Verleumdungskampagne gesprochen. Kneecap sagt, sie machen, wo sie können, auf die Lage in Gaza, auf die Hungersnot, auf den Genozid, wie sie sagen, aufmerksam. Und das sei aber politisch nicht erwünscht. Und deswegen versuche man, sie stumm zu stellen mit falschen Anschuldigungen. Die Terrorismusvorwürfe seien nur eine Ablenkung. Und sie würden immer weiter versuchen, ihre Bühne zu nutzen, um Solidarität für die Palästinenser zu schaffen.
Mhm. Jetzt wurde diese Band ja den ganzen Sommer über immer wieder mit Verweis auf das laufende Verfahren von europäischen Festivals ausgeladen, obwohl ja auch noch gar kein Urteil gefallen war. Kann man sich ja fragen, ist das angemessen oder ist das vielleicht auch eine Form von politischer Einmischung?
Also es zeigt vielleicht, wie sensibel das Thema ist. Ich kann hier nur für Großbritannien sprechen. Es gab einen ähnlichen Fall beim Glastonbury Festival. Da gab es einen massiv umstrittenen Auftritt einer anderen Band, die Tod der IDF skandiert hat. Death to the IDF. Und das Publikum hat da lauthals mitgemacht. Und die BBC ist dafür wahnsinnig in die Bredouille gekommen, weil sie die Live-Übertragung nicht sofort abgebrochen hat, was man auch nicht mal so eben macht im Live-Fernsehen. Die Polizei hat ermittelt, die Politik hat sich bis ganz oben dazu geäußert, rechte Tageszeitungen haben Konsequenzen für die BBC gefordert. Also es war ein regelrechter Shitstorm. Und ich kann mir vorstellen, dass so etwas auch andere Organisatoren in dieser aufgeheizten Situation vermeiden wollen. Mhm. Also das Ganze ist hier überschattet worden von einer Diskussion um die Aktivistengruppe Palestine Action. Die haben Militärflugzeuge angegriffen und deshalb hat die Regierung sie als Terrororganisation eingestuft. Man hätte sagen können, gebt ihnen doch irgendeine andere Straftat, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Und den ganzen Sommer über haben ganz liebe Leute ganz friedlich protestiert und nichts getan, außer Schilder hochzuhalten, wo I support Palestine Action draufsteht. Und die sind alle vom Platz getragen worden, weil sie eine Terrororganisation unterstützen. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dieser Band. ist es einmal eine Terrororganisation, macht man sich strafbar. Andererseits ist das vielleicht alles auch ein bisschen sehr übertrieben aktuell. Das ist die große Diskussion gerade. Und das ist eine tolle Band, die wahnsinnig spannende Musik machen und noch viel mehr, außer sich pro-palästinensisch zu äußern. Das geht leider unter.
Gab es denn jetzt im Zuge dieses Verfahrens einen ähnlichen Shitstorm?
Es gab viele Proteste durchaus vor dem Gericht in London von Unterstützern, also teils auch bis zu Hunderten, was sich aber eben auch immer mit pro-palästinensischen Protesten vermischt hat. Also es wurde Free Mo Sharah gerufen, aber auch Free Palestine, weil diese Band mittlerweile fest verknüpft wird mit der Solidarität für Palästinenser und da einigen als Kämpfer für Gerechtigkeit gelten, wo die Politik nicht konsequent genug sei.
Es hat sich ja heute sogar die nordirische Regierungschefin zu Wort gemeldet, wo man sich auch vielleicht fragen kann, ob das auch eine Rolle spielt. Herkunft, wo kommt die Band her? Wogegen rappt sie eigentlich an? Wie sind denn ansonsten die Reaktionen auf die Verfahrenseinstellung heute?
Also im Gerichtssaal selbst hat es wohl lauten Applaus gegeben. Da saßen wahrscheinlich Unterstützer und Fans der Bands. In den Zeitungen ist es bislang erstmal recht nüchtern und neutral behandelt worden heute. Da kommt vielleicht morgen noch was nach. Und ich habe mich auf X auch umgesehen, auch diesen Post von Michelle O'Neill gesehen, die ja der pro-irischen Partei Sinn Féin angehört. Aber es gab natürlich auch Kritiker, eine Britin zum Beispiel, deren Familienangehörige in Israel am 7. Oktober durch die Hamas zu Tode gekommen sind und die getwittert hat, es gibt keine Gerechtigkeit in diesem Land, das britische Rechtssystem schütze sie nicht. Und dafür hat sie auch einigen Zuspruch bekommen.
So, und wie geht's jetzt weiter? Wird da ein Berufungsverfahren eingeleitet? Ist das wahrscheinlich?
Also die Staatsanwaltschaft hat zumindest gesagt, dass sie die Entscheidung des Gerichts genau überprüfen werde. Und sie hat auch schon bemerkt, dass Berufung eingelegt werden könnte. Und auch die Polizei, die ja die Anklage gestellt hat, sagt, sie habe die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis genommen und wolle mit der Staatsanwaltschaft mal gucken, wie man die Bearbeitung solcher Fälle in Zukunft anders machen kann.
Franziska Hoppen in London, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mit den klassischen Blockbuster-Ausstellungen ziehen Museen zwar immer wieder Publikumsscharen an, aber sie sind nicht nur extrem kostspielig, sondern auch ein bisschen langweilig. In den letzten 10, 15 Jahren macht man sich deshalb vermehrt auf die Suche nach Künstlerinnen und Künstlern, die im Kanon nicht vertreten, aber zu Unrecht vergessen sind. Das Städel-Kunstmuseum in Frankfurt am Main hat daraus fast schon eine Reihe gemacht und stellt nun einen weiteren Unbekannten aus, den österreichischen Maler Karl Schuch, der von 1846 bis 1903 lebte. Ob diese Wiederentdeckung sich lohnt, das weiß Anja Reinhardt.
Karl Schuch hatte zeit seines recht kurzen Lebens im Grunde nur zwei große Themen, Landschaften und Stillleben. Schuch malte die Natur seiner Heimat Österreich genauso wie das karge Süditalien oder üppige Wälder in Frankreich. Er setzte Äpfel, Spargel und Lauch in Öl. Die Natur, so schrieb er, drücke sich ihm als malerisches Problem aus.
Er umkreist eigentlich immer ähnliche Motive,
sagt Kurator Alexander Eiling vom Städel-Museum in Frankfurt.
Und das sind manchmal die unspektakulären Dinge. Die Sicht in den Wald hinein, also nicht der spektakuläre Wasserfall, sondern der Blick daneben, so ein bisschen die Nebenachse eigentlich.
Das erinnert in der Wiederholung durchaus an Claude Monets Serien von Seerosen oder Wasseroberflächen. Allerdings stand bei Karl Schuch das Suchen oder vielleicht eine ideale Lösung des malerischen Problems ganz offensichtlich im Vordergrund. So arbeitete er sich, das suggeriert zumindest die Frankfurter Ausstellung, an Édouard Manets Spargelbündel auf grünen Blättern ab, das der französische Maler geradezu tollkühn als einzigen Bildgegenstand und ohne Hintergrundkontext untersucht. Daneben zahlreiche Variationen von Schuch, immer szenisch. In einem anderen Raum hängt ein ähnlicher Dialog, Paul Cézannes und Karl Schuchs Apfelstillleben. Es geht hier ganz offensichtlich nicht um Ähnlichkeiten, sondern um die Unterschiede.
Also Schuch arbeitet sehr gerne von dunklen Gründen aus. Und das führt dazu, dass die Wirkung seiner Kunst durch seine Farbigkeit viel altmeisterlicher erstmal daherkommt. Und wenn man dann aber genauer rangeht und hineinsieht und schaut, wie frei er im Farbauftrag ist, dann haben die Werke so eine Mischung aus Altmeister und Impressionismus. Also es ist wirklich ein Hybrid.
Die Bilder wollte er allerdings nicht ausstellen. Leisten konnte er sich das durch sein Erbe. Seine vermögenden Eltern waren jung gestorben und nach dem frühen Tod der Schwester reiste Schuch rastlos, aber ohne Geldsorgen durch Europa. Nach Deutschland, wo er dem Kreis um den Maler Wilhelm Leibl und damit dem Realismus nahestand, nach Italien und Frankreich. Er lebte in Venedig, dann 12 Jahre in Paris. Vor allem der französische Impressionismus und seine Vorläufer haben ihn tief beeindruckt.
Für ihn ist es ganz zentral, dass eine innere Ausgewogenheit im Bildgefüge durch die ideale Verteilung der Töne existiert. Und das tariert er aus wie auf einer Waage. Man merkt, wie er einen Pinselstrich setzt, einen oben, einen unten. Die Töne also so ausponderiert, dass ein wirkliches Gleichgewicht entsteht.
Karl Schuch, das wird schon zu Beginn der Ausstellung in den frühen Arbeiten klar, ist ein meisterhafter Maler. Jeder Pinselstrich sitzt. Aber dass er nach etwas sucht, wird schon hier deutlich. Und das wird sich bis in die späten Arbeiten fortsetzen. Sichtbar wird das im Vergleich mit Cézanne, der sich von der Perspektive verabschiedete, sich für Flächen interessierte und Stillleben so malte, dass der Betrachter immer mit Fragen zurückbleibt, weil die Tischdecke seltsam verrutscht ist. Ein Gemälde von Schuch allerdings frappiert. Ein Selbstbildnis, das einen zweifelnden Mann zeigt. Einen, der vielleicht weiß, dass er technisch mindestens mit Manet, Monet oder Cézanne mithalten kann. Dessen Bilder erstaunen, aber fast nie irritieren. Auch das könnte ein Grund sein, warum Karl Schuch nach einem regelrechten Hype um seine Bilder kurz nach seinem Tod mit nur 56 Jahren dann doch vergessen wurde. Alexander Eiling hat eine andere Erklärung.
Man wird ja immer gefragt, was ist der denn? Ist der Realist? Ist der Impressionist? Ist der Postimpressionist? Was ist der eigentlich? Und letzten Endes kann man es gar nicht antworten, weil es nicht passt in diesen Gänsemarsch der Stile. Die Kunstgeschichte entwickelt sich einfach parallel.
Karl Schuch passt erstaunlich gut in unsere Zeit, in der sich die Fortschrittserzählung aufgebraucht hat, in der zu viele Kräfte rückwärtsgewandt wirken und Utopien für eine bessere Zukunft fehlen. Das spricht nicht unbedingt gegen den Maler, zumal auch unbedingt betont werden muss, dass diese Ausstellung sehr intelligent konzipiert ist. Aber vielleicht reicht die technische Perfektion von Karl Schuchs Bildern nicht für eine nachhaltige Wiederentdeckung aus.
Meint Anja Reinhardt über die Werke des österreichischen Malers Karl Schuch, die derzeit im Städel Frankfurt zu sehen sind. Hier bei Fazit kommen wir zum Ende der Sendung zur Kulturpresseschau. Lotta Wieden hat die Feuilletons von morgen, Samstag, den 27. September gelesen und auch viel Untergangsstimmung gesehen.
War dies der letzte unbeschwerte Sommer? Der letzte Sommer in Frieden? Fragt Taz-Autorin Anastasia Seneli und verweist auf die 19 russischen Drohnen, die Anfang September in den polnischen Luftraum eindrangen, um dann weiter aufzulisten: Drohnensichtungen in Rumänien, an der ukrainischen Grenze, über Regierungsgebäuden in Warschau, nahe den Flughäfen in Oslo und Kopenhagen, dazu die 3 russischen Jets, die den estnischen Luftraum verletzten. Und auch in Deutschland gäbe es ja inzwischen Sabotageakte, Desinformationskampagnen und, nun ja, Drohnensichtungen. Senelis Text analysiert, woher unsere Angst kommt, das mulmige Gefühl, das sich gravierend seit dem letzten Frühjahr verstärkt hat, seit der Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz und der demütigenden Bloßstellung Zelenskys kurz zuvor im Weißen Haus. Nur, was tun mit der aktuellen Bedrohungslage? Seneli? Wir brauchen mehr Aufklärung, mehr Bewusstsein dafür, dass derartige Angriffe nun zu unserem Alltag gehören. Begrabt also den Sommer in Frieden, ruft den Herbst des Katastrophenschutzes aus, der kritischen Infrastruktur, der Cybersicherheit. Auch im restlichen Feuilleton düstere Fragen, kaum Antworten, jedenfalls keine beruhigenden. Steuert die Welt auf den Abgrund zu? Fragt etwa Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau den italienisch-schweizerischen Politikwissenschaftler und Bestsellerautoren Giuliano da Empoli. Anlass ist da Empolis gerade erschienenes Buch »Die Stunde der Raubtiere«. Antwort da Empolis: In der Geschichte gibt es Momente, in denen offensive Technologien sich schneller entwickelten als defensive. Der neuartige Einsatz von schwerer Artillerie in der Renaissance etwa habe die Stadtmauern, die über Jahrhunderte Schutz geboten hatten, binnen Tagen zerstört. Heute sei es ähnlich. Angriffswaffen, ob Drohnen, Cyberattacken oder Desinformationskampagnen, sind billig und hochwirksam. Verteidigung dagegen ist extrem teuer. Währenddessen schaut die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf die Risse innerhalb der deutschen Gesellschaft. Auch hier, so FAZ-Autor Ruben Gertschikow, Abgründe. Judenhass ist wieder normal, lautet seine Überschrift. Es geht um eine Anzeige, die kürzlich im Schaufenster eines Geschäfts in Flensburg stand. Juden haben hier Hausverbot, nichts Persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen. Eine Woche später ein weiteres Schild, diesmal in einem Restaurant in Fürth. Israelische Bürger sind in diesem Lokal nicht willkommen. Zynischerweise, schreibt Ruben Gertschikow, bin ich fast dankbar für die beiden Schilder, denn sie stehen für eine neue Ehrlichkeit. Wer in einem Land lebt, in dem Antisemitismus zwar strukturell vorhanden ist, aber systematisch geleugnet wird, erlebt offene Gesten wie die aus Flensburg oder Fürth fast als befreiend. An jeder Ecke werde der Judenhass reproduziert, aber darauf angesprochen würden schnell Ausflüchte gesucht. Dies zeige sich besonders auch an dem israelbezogenen Antisemitismus seit dem 7. Oktober 2023. Gerade deshalb müsse man sich fragen, was gefährlicher ist: das Schild in Flensburg oder jener Antisemitismus, der sich, wie bei der rechtsextremen AfD, hinter Chiffren wie Globalisten oder der Verschwörungserzählung des großen Austauschs verstecke. Oder der als Israel-Kritik getarnte Boykott, der Israelis aus Kultureinrichtungen, Universitäten und Veranstaltungen ausschließen will. Währenddessen verteidigt Michael Barenboim, Sohn des Dirigenten Daniel Barenboim, im Berliner Tagesspiegel den kürzlich erfolgten Ausschluss des israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem Festival in Belgien. Und die FAZ fragt, was sagt eigentlich Obama dazu? Obama, der sich jüngst wieder häufiger zu Wort gemeldet hat, erklärte kürzlich zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas: immer dann, wenn eine Gruppe glaube, sie sei besser als die andere, komme nur Unheil dabei heraus.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.